Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede, der von Gott kommt, der ist jetzt mitten unter uns. Und dafür danken wir Gott. Ich freue mich, dass ich einmal in Burg Oberbach sein darf. Ich komme von ganz, ganz weit her, 17 Kilometer, Neuendettelsau. Sie kennen es vielleicht oder sind schon dort gewesen, im Krankenhaus, vielleicht dienstlich angestellt, ich weiß es nicht. Und meine Heimat ist dennoch nicht in Dettelsau, ich bin Nürnberger, man hört es, richtiger Franke. Und bin froh, dass ich Pfarrer bin. Und das ist auch jetzt, wo ich ein paar Monate im Ruhestand bin, im sogenannten auch noch so, ein lebenslanger Berufungsstand in anderen Formen. Und es ist einfach schön. Ich danke Gott, dass ich den Beruf bekommen habe. Trau Gott, haben die Leute gesagt, naja, da musst du ja Pfarrer werden bei dem Namen. Stimmt nicht, aber irgendwo schon, ja, aufs christliche Gleis gesetzt und die anderen christlichen Vornamen, passt alles. Aber ich will es nicht zu lang machen. Ich war deshalb in Dettelsau und bin auch dort geblieben, zu Hause, weil ich lange Jahre, eigentlich Jahrzehnte in der Mission unterwegs war. Ich war lange in Neuguinea tätig und dann der Abteilungschef, der Referatsleiter für die Region Neuguinea, Ostasien, Pazifik. Vielleicht haben Sie gestern gehört, Tonga, 20 Kilometer hoher Vulkan, die kleine Insel. Das ist die Gegend, in der ich unterwegs war, dienstlich so 16 Jahre. Und das war eine tolle, spannende Tätigkeit. Die Gemeinde Jesu ist hier und in der ganzen Welt, und da tut sich sehr, sehr viel, was wir oft nur im Bruchstückhaft wahrnehmen, wenn Sie mit bestimmten Vereinen, Gruppen verbunden sind, sozusagen da eine Beziehung haben. Und auch der Zerganat Ansbach gegen Sommersdorf, den Pfarrer Meier kannte ich früher ziemlich gut, der hatte mit Kenia, Afrika auch eine Partnerschaft und Beziehung gehabt. Da merkt man, dass die ganze Welt so verschieden, unterschiedlich ist und trotzdem, dass Gott seine Gemeinde baut. Und dass wo immer ich hinkommen konnte, ich mit Menschen über Jesus, über Gott sprechen konnte, offene Türen, offene Herzen, das waren 11 Länder und überall wächst Gemeinde. Und auch jetzt, was da los ist in Asien, Afghanistan und in vielen anderen Ländern, Myanmar habe ich viel Kontakt jetzt mit dem Zustand nach dem Militärputsch. Das ist zum Teil so schlimm, aber die Freude der Christen und das Anteilnehmen an dem, wie es denen geht, ist mir sehr wichtig geblieben. Und ich bin froh, dass ich unterwegs sein darf und eigentlich jeden Sonntag im Bayerischen Land und auch weiter. Nicht so viel jetzt bei Corona, aber doch ein bisschen zum Predigen und Andacht halten und eben den Glauben und die Liebe und die Hoffnung teilen, die aus Jesus kommen. Und ich denke, dass da ein wunderbarer Vers einfach da ist. Und das ist ja jeden Sonntag so, die Bibel ist so reich wie ein Ozean. Pazifik ist ziemlich, ziemlich groß. Vielleicht waren Sie schon mal da. Und wenn man da durchrudern oder schwimmen wollte, geht gar nicht. Es ist einfach riesig. Und das Wort Gottes ist so ein Ozean aus Zusagen, aus Verheißungen und eigentlich durchwegs positiv. Gott ist ein heiliger Gott, aber Gott will, dass wir zurechtkommen, zum Leben finden. Wir und die Menschen um uns, er will seine Welt zurechtbringen. Und da gibt es den wunderbaren Text aus Jesaja 42, den ich sozusagen heute in den Mittelpunkt der Auslegung stellen will. Sagen Sie, wenn ich zu schnell rede, das ist mein Problem, sagt meine Frau jetzt mal. Aber ich schaue mal. Sagen Sie so wie slow down, geht schon. Das geknickte Rohr, sagt Jesaja, Kapitel 42, wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich sage es nochmal, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er, Gott, nicht auslöschen. Und der Knecht, den er sendet. Das ist das erste Wort. Siehe, mein Knecht, den halte ich, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Der führt's aus. Ja, liebe Gemeinde, solch einen Gott haben wir. Und der lebt und der regiert. Auch wenn man es oft nicht sieht und sich wundert, wo er denn bleibt. Und er hat immer schon einen Plan. Nämlich, dass im Ergebnis alles gut wird. Unser Gott ist einer, der nicht einfach zuschaut, auch wenn wir meinen, warum greifst du nicht ein? Das frage ich mich selber oft. Warum Afghanistan? Warum Myanmar? Und. Warum die Krankheit? In den letzten Tagen starben 3 meiner engen Freunde und Bekannten, in den letzten 3 Tagen. Da fragt man sich schon, auch im Ausland, warum gab es da keine Hilfe? Was ist da los? Gott schaut auch nicht weg. Und damals, vor 2.500 Jahren, war es auch schon so. Und die unzähligen Krisen unserer Zeit, der Jesaja sagt, Gott sieht es. Es gibt das Volk Israel damals und die haben eigentlich den Lebenswillen verloren. Das ist irgendwie vor lauter Depression nach Jahrzehnten im Exil, in der Verbannung, wie verloschen. Und dann sagt er durch den Propheten Jesaja ein Doppeltes, eine Doppelbotschaft in diesen Versen, die ich später noch ganz lesen werde. Ich weiß, wie du dran bist. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß es. Und nicht so, wie wir locker sagen, alles gut, alles okay, alles passt schon, ist schon gut. So sagt er es nicht so flach, denn das stimmt ja oft gar nicht. Es ist gar nicht alles gut, sondern er ist ganz realistisch, der Prophet, und benennt die harten Fakten. Und die ganze Geschichte dahinter, die kommt da einfach hoch und wird da richtig wahr. Du bist wie ein glimmender Docht. Und du, dein Lebens- und Kerzenlicht geht langsam aus. Wir kennen das Advent, die Kerzen. Ja, als Kind schon, ich fand es wunderbar, die Kerzen, wie sie abbrennen und dann hoffentlich gibt es eine Ersatzkerze und jetzt Weihnachten vorbei, was läutet jetzt? Epiphanias, gut, noch ein Licht und dann, was kommt dann? Fasching, für mich sagt das nicht viel, dann kommt Ostern und also Passionszeit, all das. Das wird nicht verlöschen, auch bei Jesus nicht. Er ist wie verlöschen, er war auch zerbrochen, aber er stand zu neuem Leben. Und dann, du bist wie ein geknicktes Rohr. Haben wir alle schon gesehen, wenn wir sagen, oh, weit ist der Zweig abgekracht und die Blume hat einen Knacks und die kommt nicht mehr. Aber es soll nicht zerbrechen, was dich zerdrückt, was dich zerreißt, was dir das Rückgrat kaputt macht. Und das andere, Gott hat einen Plan. Ein Plan, der jede Vorstellung übersteigt. Und doch stimmt er. Denn niemand kann sagen, Gott ist ja eigentlich gar nicht Gott. Ich habe einen anderen Gott, ich habe gar keinen Gott. Kann man sagen, aber Gott lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Gott sagt es ihm, dass er jetzt auf den Plan tritt. Woher weiß der Prophet, dass da etwas geschieht, dass sich da was ändert? Wie nimmt er sich die Freiheit, das zu behaupten? Und diese Not von dem Volk, die immerhin 50, 60 Jahre im Exil verbannt waren, wie soll das anders werden? Wie greift Gott ein? Und ich denke, alle von uns haben irgendwo eine Erfahrung, die Jüngeren vielleicht nicht so viel, Gott sei Dank, aber wo noch die Sorgen drücken können. Wo das eigene Leben, ein fremdes Leben, noch an einem seidenen Faden hängt. Ich war 10-mal nah am Tod, unterwegs auch im Ausland, Schlangen bis und da dachte ich, jetzt ist zu Ende. Meine Frau hat geschrien zu Gott und ich hatte immer viele Fürbete, wenn ich so wochenlang im Jahr 4 Monate im Ausland war, unterwegs in Missionpartnerschaft über das Zentrum Mission in Neuendettelsau. Da haben wir schon gedacht, jetzt aber könnte es zu Ende gehen. Eigentlich menschlich gesprochen kaum Hoffnung. Sie kennen vielleicht solche Fälle. Und da stehen uns die Bilder von den Ärzten, den Psychologen, den Hilfsleuten vor Augen, wie sie um das Leben ringen von Verunglückten. Bei Dettelsau führt oft der Sanka die Ambulanz durch zur Autobahn, ist oft was los, liegt genau da hinten, laufen Unfälle. Man ringt um das Leben von Schwerkranken und auch Zerschlagenen. Sie kennen vielleicht jemanden, wo sie sagen, Mensch, wenn es nur besser würde mit dieser und jener Geschichte. Und angesichts solcher tagtäglicher, im Fernsehen, im persönlichen, angetragenen Situationen und Szenen, da können Lebensmut und Lebenskraft wirklich absacken, versinken. Aber wir fragen uns, hat vorhin schon an die Jungen gesagt, wann wird es endlich wieder normal, das ersehnen wir. Wann wird es besser werden? Wann nicht immer diese Untröstlichkeit, sondern einfach Freude, dass man wieder ganz frei das Normale tun und lassen kann. Wir kennen jemanden vielleicht, der kommt kaum noch hoch und fragen sich, wann. Und ich denke auch an die Menschen, die in Ländern leben, wo so viel menschengemachtes Elend ist. Ich denke an die Diktaturen. Warum, frage ich Gott, warum Myanmar? Ich habe mit den Leuten laufend Kontakt. Warum Tausende, Zehntausende fliehen in Äthiopien, in Afghanistan? Wenn ich das sehe, die Bilder von den Zehntausenden Kindern, die nichts zum Essen haben und die Weltgemeinschaft kriegt es nicht hin, mit diesen Taliban-Killern ins Gespräch zu kommen und irgendwas auf die Wege zu bringen. Leicht schon, es geht was los, aber ich möchte es noch deutlicher sehen, dass diesen Hungernden geholfen wird. Warum Gott? Da verknickt doch was, da zerknickt was, da bricht was ab, da geht was aus. Es kann auch eine Beziehungskrise sein. Da ist eine Liebe wie erloschen oder geht wirklich aus. Gestern eine Geschichte von einer schwerkranken Frau. Der Mann hat sie verschlagen, Arm gebrochen und jetzt geht sie in den Hospiz zum Sterben. Unglaubliche Geschichten. Bet dafür, sagt mir ein Freund im Erzgebirge. Bet dafür. Das will ich auch tun. Und wir wollen tun, dass wir für Menschen ohne Hoffnung beten. Oder eine unglückliche Berufssituation, wo wir uns fragen, Mai, wie komme ich mit dem Chef, mit der Chefin noch zurecht? Wie ist es? Ist es wirklich das, was ich will? Und ich frage mich unsere Politiker, glauben die daran, dass Gott eingreift? Nur wenige haben mir gesagt, mit Gottes Hilfe bei dem Spruch. Die meisten denken vielleicht, naja, wir sind schon so klug und stark, unsere Programme bringen es hin, ich weiß es nicht. Auch im Innern der Seele oder im Öffentlichen fragen wir uns, wie kommen wir mit ihm klar? da verlischt doch was, da geht doch was kaputt. In dem Wort heute geht es ja auch nicht um einen Menschen, die Seele, das Innere allein, sondern um das ganze Volk. Und deshalb, wir kennen das alle, Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk. Tröstet, tröstet, ist dem Propheten noch bei Trost? Wie kann der mit sowas kommen? Ja, er sagt genau jetzt, ihr habt geklagt, ihr habt mich vergessen, ihr habt geglaubt, euer Name ist vergessen bei Gott, euer Leben wird ausgelöscht hier in Babylon im Exil, die vielen Jahre, Kinder und Kindeskinder, und wann geht es denn zurück? Gibt es überhaupt noch einen Weg nach Hause? Und der Jesaja sagt, es wird eine neue Zeit anbrechen. Sie kommt, sie geht schon los. Und das ist Trost. Nicht so trostvolle Worte, der Pfarrer spricht es so nett am Grab und sonst so trostvolle Worte, sondern Trost heißt, Gott lässt uns nicht, wie wir sind. Gott greift ein. Und er sagt, es kommt was Neues. Ich habe mal im Studium, ich hoffe, ich spreche nicht zu lange, im Studium, das fällt mir gerade ein, Arbeit schreiben müssen, so Theologie in Heidelberg, hat der Professor gesagt, 25 Seiten über das Neue bei dem Jesaja. Und das sind 60 Seiten geworden. Weil das hat mich so fasziniert, was der sagt, das Alte vergesst, lasst es hinter euch. Da kommt was Neues, was Gott bringt. Und da habe ich geschrieben und geschrieben. Und es hat mir eine Freude gemacht, das zu verstehen, zu versuchen. Wir haben Epiphanias gefeiert und feiern es immer noch. Das heißt, mitten im Dunkeln, da wo es zerbricht, da wo was auslöscht, da kommt Gott. Da strahlt ein helles Licht in unser Herz. Und das haben wir vorhin gesungen, Jesus, aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Gott will, was er begonnen hat, auch vollenden in unserem Leben. Er will das Geknackste wieder verbinden. Gott kommt. Und deshalb ist der Jesaja 40, man nennt den zweiten Jesaja, weil der viel später geschrieben ist, auch voller dieser Mutmachworte. Wenn Sie es mal lesen, haben Sie es hier schon gemacht, aber mal hinsetzen, Jesaja 40, 41, 42, dann diese Lieder von dem Knecht, der da kommt. Das ist ein wunderbares Trost- und Mutmachbuch. Und es ist wie der Ozean, von dem ich vorhin sprach, den kann man nie auslöffeln. Und ich habe die Bibel jetzt immer schon ein paar Jahre Jahrzehnte gelesen, wie Sie auch. Aber kommen Sie zu Ende mit der Bibel? Sagen wir, naja, jetzt kann ich es zur Seite legen, verstanden, kapiert, das habe ich jetzt intus, weiß man schon. Ich entdecke in der Bibel immer Neues. Und gerade das, wie Gott reinkommt. Wie es in einer anderen Zeit kommt Gott rein in unsere Welt, in unser Leben. Damals die Vertriebenen und Unterdrückten, die haben kein Silberstreifen gesehen, hatten keinen Plan, 5-Jahres-Plan, 10-Jahres-Plan und dann haben wir das Ergebnis erreicht, da kämpfen wir drum. Sondern da war die Ohnmacht und da war die Frage, was es ist. Sicher auch viele schlaflose Stunden und Tage und Wochen, wie wir sie haben, wenn wir schwer dran sind, Krankheit, Krisen, als wenn man schon dahin stirbt und man gibt eigentlich langsam auf. Jesaja glaubt an den Gott, der ist ganz und gar heilig, das betont er auch in den Kapiteln davor, aber er will nicht sein ohne lebendige Beziehungen zu uns Menschen, damals zum ersten Volk Gottes und zu uns, die wir zum zweiten Volk der christlichen Gemeinde, der Kirche gehören. Und diese Beziehungen, die dürfen immer neu anfangen. Das heißt es, es löscht nicht aus. Und wenn wir sagen, ich habe Gott vergessen, weil er mich ja auch vergessen hat, das Wort sagt nein. Du gehörst in den Plan Gottes. Und er kommt deshalb ja auch mit der total positiven Nachricht immer wieder. Fürchte dich nicht, genau deshalb, weil die Welt voller Furcht ist. Und er sagt Jesus seinen Jüngern, genau in der Schule, in der Spur von dem Jesaja und dem Knecht, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr habt Angst in der Welt, aber ich habe es überwunden. Ich habe es hinter mir, die Furcht. Geht mit mir. Das heißt, Gott wird sich um alle kümmern, die glauben, es geht eigentlich zu Ende. Und er setzt eine neue Tagesordnung. Wir versuchen das Feuer mühsam anzufachen. Manchmal mein Ofen, geht ein bisschen aus, mein Kaminofen. Man versucht es, dass es wieder hochgeht, das Feuer. Neuguinea im Urwald, bis man Feuer reibt und macht, es dauert Zeit. Dann darf es nicht ausgehen, es wird kalt im Hochland. Aber hier ist es so, dass Gott selbst das Feuer wieder in Gang bringt. Er will unser Leben, sein Volk, nicht aufgeben und sich selbst überlassen. Und deshalb besingt der Jesaja dieses Lied. Er macht es wie ein Lied, wie wir vorhin gesungen haben. Weil manchmal die Worte, der Lehrer sagt, okay, ist er so. Nee, sondern er singt, bis die Leute mitschwingen und sagen, die Lieder, es sind 3 oder 4 in diesem Buch vom Gottesknecht, von dem Knecht Gottes, der kommt. Voll von Zuversicht. Ganz persönlich, ich halte meinen Knecht fest in meiner Hand, heißt er. Er wird nicht schreien, er wird nicht rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er das Recht auf Erden aufrichtet. Die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel geschaffen und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der allem Volk auf ihren Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich habe dich gerufen, der Herr, in Gerechtigkeit. Ich halte dich bei deiner Hand. Ich behüte dich. Ich mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, dass du die Gefangenen aus dem Gefängnis führst und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre mit keinem anderen teilen, mit keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Schau, was ich verkündigt habe. Das ist gekommen und ich verkündige ein neues. Also, es geht nicht drum um die Sprüche, sondern es geht darum, dass Gott sagt, ich halte ihn. Es geht nicht um stärker und besser, machst doch anders, moralische Appelle, du kannst schon, wenn du nur willst, der glaubt doch an dich selber. Ja, ist schon was dran, aber es ist zwecklos, denn wir kriegen die Welt nicht so heil hin, wie sie sein könnte und sollte. Und wir sind manchmal auch gescheitert. Und deshalb kommt der Knecht. Es gibt jetzt auch keinen Plan B. Also ich versuch's mal mit dem Knecht, ja, und dann, wenn es nicht geht, müssen wir eine andere Lösung haben, Plan C, irgendwas wird schon ausgehen, sondern er hat diesen Knecht, den er einfach herbeiruft, der es richten wird. Und nicht, weil er sagt, okay, mit dem arbeite ich zusammen, mit dem lieber nicht und so, er macht eine Kooperation, eine Allianz. Nein, ich wähle mir einen aus, den Knecht, und der macht's. Und das aus lauter Barmherzigkeit und nicht, weil er sagt, ihr seid eigentlich schon ganz okay, jetzt mischen wir es mal und dann machen wir einen schönen schöne Situation draus und dann werdet ihr schon wieder heil und gesund, dann geht's nach Hause, sondern er sagt, ihr seid wirklich am Ende, ich weiß es, aber der Knecht. Und der braucht kein Gezeter, keine Show, der muss nicht ständig seine Kompetenz beweisen und zeigen, wie fit und toll und erfolgreich er ist und wie die Facebook-Follower, ach, ich habe 13, 1500, 1.000.000 und unheimlich Follower, alle mögen mich, ich bin so berühmt, ich rede so toll, mache so Tolles und jetzt bin ich unterwegs und habe das Konzert und jenes. Nee, Gott er wählt seinen Knecht, der einfach vom Geist erfüllt ist, von dem Geist Gottes, der alles Leben geschaffen hat, auch mein Leben und das Leben seines Volkes Israel gewollt hat und das Leben seiner Gemeinde, der Kirche. Gescheitere können wegen ihm ganz neu anfangen. Und damals hatte Jesaja von dem König Kyros gesprochen, haben Sie vielleicht schon gehört. Kyros, der war im Nachbarland Persien, also Babylon, und der im Nachbarland Persien also an die Macht kam und keine Fiktion war, sondern nach Babylon ziehen sollte, um das Regime zu überwerfen. Und das ist wirklich geschichtlich bezeugt. Damals wurden die Vertriebenen von Israel durch diesen Knecht Kyros in die Freiheit entlassen und konnten zurück nach Jerusalem. Höchstpersönlich, ich halte ihn, ich stütze ihn, ich beschütze ihn. Er wird gut hinausrichten, weil Gott mit ihm ist, nicht weil er so fit ist. Gott hat seinen Masterplan. Und es ist so wichtig, dass Gott im Kleinen und im Großen nicht loslässt, was er sich vorgenommen hat. Er hat Jesus in dieses schwierige Israel, Juda, mit diesen Römern und was alles an Mächten war, dem Hin und Her, fast nie ein Friedenszustand. Da hat er gesagt, da soll er geboren werden, der Erlöser, mein Volk, das ich erwählt habe. Da kommt er. Und das war sein Plan und das hat er auch gemacht. Und das ist so, dass Gott diesen seinen Plan auch durchführt. Ich denke mal an unsere Situation. Sie sitzen daheim am Telefon, warten auf einen Anruf, der kommt nicht. Und wenn man einen Anruf bekommt, ist es ein Werbeanruf vielleicht. Oder aber, man kriegt einen Anrufbeantworter. Mensch, ich hätte dringend jetzt mit dem Fritz mal gesprochen, aber es kommt einfach nicht rüber. Es ist die Schleife. Ich war in den letzten Tagen in den Schleifen bei sonst wie hängen geblieben. Und ja, Freuden, wir freuen uns, Sie rufen an, aber viel Kundschaft, es geht nicht. Warten Sie noch, und dann war es eine Stunde, habe ich aufgelegt. Also dieses Unpersönliche. Gott, wenn er was sagt, dann meint er mich persönlich und sagt nicht, sprech mal auf die Anrufmaschine, dann kommt vielleicht eine Antwort. Sondern Gott spricht zu uns, dass er sich wirklich Interesse zeigt. Er sagt, ich freue mich, dass Sie anrufen. Gut, dass Sie unser Kunde sind und irgendwann später kommt vielleicht jemand, der den Automat beantwortet. Sondern ich will wissen, dass du ganz zufrieden sein darfst, ganz glücklich sein darfst, dass ich komme und befreie. Und er nimmt den König an die Hand und lässt ihn das Richtige verstehen und das Richtige tun. Und das will auch Gott mit uns, dass wir verstehen, was er vorhat in meiner Krankheit, in meiner Krise. Und dann, wenn es mir sehr gut geht auch und sage, Mensch, ich schaffe es aus eigener Kraft, ich komme doch so wunderbar zurecht. Damals der Kyros, der hat wirklich den Plan Gottes erfüllt für Israel. Es hat lang gedauert, bis wirklich Jerusalem bewohnt war, es wieder gut war. Die Leute waren so entfremdet und das war für manche so schwierig, wieder anzufangen. Aber Stück für Stück ging es weiter. Und jetzt kommt wieder Paulus mal von sich, sagt, in der großen Schwachheit der Plan Gottes zur Geltung. Wenn ich schwach bin, sagt Paulus, bin ich stark. Denn dann bin ich ganz an Gott gewiesen, nicht an meine eigene Stärke und mein Erfolg, meine Kompetenz, meine Sprachkraft, sonst was, sondern dann ist es so, dass ich ganz auf Gott schaue. Ich habe das erlebt und Sie vielleicht auch schon. Ja, Gott, ich kann nicht weiter, hilf du. Dann kommt seine Kraft zum Tragen. Und er sagt, lasst es Alte sein, auch das Üble, was ihr erlitten habt, lasst es hinter euch. Es hat euch runtergezogen und immer schau dir auf den Docht, wie lang kann ich noch, wie lang geht's noch. Und wirklich, es gibt Situationen, da verlöschen Leben. Wo ich gerade gesagt habe, die drei, es sind sogar vier gute Bekannte in den letzten Tagen, es war dann die Zeit gekommen, wo man geht. Aber wir gehen dennoch in Gottes gute Hände, denn Gott hat auch dann einen guten Plan, wenn wir nicht mehr atmen werden und nicht mehr weiter wissen. Und wenn es wirklich zerbricht etwas, dann wird Gott ein ganz neues schaffen, wie jetzt der Frühling uns wieder als Gleichnis zeigen wird, wenn er kommt in ein paar Wochen. Es wird was Neues aufgehen, ein neuer Spross, ein neuer Reis. Und das Neue sieht ihr sei jetzt schon. Ihr hört's, denkt dran, erwartet's und macht auch mit. Der Knecht hat sich erniedrigt, Jesus, ganz tief. Und er ist nie zum Herodes, zu den großen Leuten, zur Aufwartung und hat sich beim Thron vorgestellt. Ich bin der und jener und sonst wie. Er wollte auch kein Konkurrent sein. Er war ein König ganz anderer Art. Nämlich der, der in Knechtsgestalt kam. Er hat sich so niedrig gemacht, dass er mit den ganz schlichten, einfachen Menschen sehr gut zurechtkam und die sich ausgesucht hat, die gefangen, blind und krank und ohne Besuch waren und nur Anruf beantwortet und es kommt keiner und ich bräuchte eine Hilfe. Jesus kommt ins Haus, er bringt selbst ins Haus, der Knecht. Man denkt ja, Knecht, naja, guter Knecht. Ich finde es super, ich war aufgewachsen in den Ferien, auch bei Verwandten, aber bei Dienhofen immer wieder, wochenlang im Urlaub, im Bauernhof, Mühle, war toll. So richtig schlichte Basisarbeit tun. Und der Knecht, der macht nicht nur die Arbeit, die Basisarbeit, sondern auch die Drecksarbeit. Er trägt alle Schuld der Welt weg, auch meine eigene persönliche Schuld. Und der Knecht, der ist dazu da, dass er nicht mehr spaltet und zerdrückt oder mit denen einfach mitbabbelt, die sagen, wir wissen alle schon besser und glaubt an mich und ich bin der Beste in der Politik, in der Wirtschaft, sonst wie, ich richte es alle schon. Alles gut, schaut auf mich. Wir schauen auf Jesus, denn er hat es vorgemacht und vorgesetzt und vorgelebt und umgesetzt. Er hat die Heimatlosen in der christlichen Gemeinde, im Haus, zu Menschen gemacht, die sagen, es ist gut zu leben, weil du auf dem Weg bist, weil du mir einen Weg zeigst. Und er hat sich auch der Kranken angenommen und wir bringen deshalb im Gebet in der Fürbitte die Kranken zu Jesus und sagen, Gott, Jesus, greif bitte ein. Du kannst, wenn du willst, wir bitten dich darum und du kannst helfen. Sie haben sicher auch ihre Fürbittlisten, ihre Fürbittgedanken an Menschen, die ihnen wichtig sind in Not. Und so kann auch ich ein Christusträger werden, positiv, nicht mitklagen und sagen, ach ja, es klimmt ja nur noch, ach, es ist ja schon so kaputt, ach Corona, ach, ich kann es nicht mehr hören, die Corona-Predigten, wo man 50% die Not beklagt. Wir müssen davon reden, dass Gott etwas wirkt, auch wenn es noch nicht heute ist, noch nicht morgen, es wird auch diese Seuche zu Ende gehen, auch wenn es leider viele Opfer fordert. Und wir nehmen es sehr ernst, aber Gott weiß, er ist immer noch der Allmächtige. Und ich nenne es mal Pandämonie, was da alles los ist. Unglaublich. Aber ich glaube, dass Gott wie beim Hiob und bei vielen dennoch in charge verantwortlich ist und das Ganze nicht aus dem Blick verloren hat, so schmerzhaft es ist. Zum Schluss, mein Glaube braucht immer noch so Trostmenschen, wie den Knecht, der dann kam und wirklich das Regime damals außer Kraft gesetzt hat, hinweggefegt hat. Wir brauchen Trostmenschen. Vielleicht denken Sie an Weihnachten, naja, Geburtstag, heute hat ein ganz lieber Freund von mir, sein 80. Das ist ein richtiger Trostmensch. Wenn der kommt, ach, wie schön, dich zu sehen. Toll, wie geht's dir denn? Was ist denn? Erzähl doch mal. Dann hat er ein gutes Wort. Ich finde das super, wenn es Leute gibt. Und Weihnachten, frohe Weihnachten, gesundes, gutes neues Jahr. Das ist doch toll, wenn man es einem sagt und hört. Ich finde es super, die Karten, die man bekommt. Ist immer ein bisschen ähnlich und so vielleicht, ja. Aber es ist doch ein Gruß. Frohe Weihnachten, ein frohes, gutes, gesegnetes neues Jahr. Das ist jetzt ein Spruch nur. Aber wenn man es aufnimmt und sagt, ah, es hat doch einen Grund, dass es auch in komischer Zeit Weihnachten wird. Das fällt nie aus. Positiv gestimmt sein. Und das wird mir auf den Kopf zugesprochen. Und es ist ernsthaft gemeint, wenn jemand das sagt. Und nicht einfach, naja gut, wird schon wieder werden. Gehen wir doch ein Stück gemeinsam. Das ist das Nächste. Und besuchen jemand und sprechen jemand an, Telefon, ohne Anruf. Man wurde richtig erfahrbar zur Begegnung, zum Begegnen. Und dann merken wir, dass Gott uns immer neu beschenkt. Das ist nichts Großes, immer gleich und Heilung und alles geht ganz wunderbar, sondern Gott ist dann in den dunklen Ecken meines Lebens mittendrin. Und das dürfen wir auch dann weitersagen. Gott geht mit dir, heute und morgen. Und wenn noch alle Mächte da toben und sonst wie, heißt es im Lied, Jesus ist kommend Grund ewiger Freude, weil er in meinem Leben ist. Und weil ich auch zu ihm beten kann und sagen, komm, Jesus, sei du Gast in meinem Leben. Ja, bleib ganz in meinem Leben, dann wird es auch mit mir gut. Und da geht es um kleine Münzen, um eine schöne Geste, um eine gute Sache, die einfach weiterhilft. Und dass wir in allem Jesus erkennen, der durch uns wirken will. Das ist es, das Licht ist erschienen in der Finsternis. Der Knecht ist gekommen, er hat uns erlöst. Von der Gewalt des Todes, des Teufels, der Sünde, die kann uns nicht mehr bestimmen. Denn wir glauben an das Leben. Und so schenke uns Gott etwas von der Zuversicht, von dem Jesaja damals, Kapitel 40 aufwärts, bis 56 geht es, Jesaja Buch 2, damit wir auch von Hoffnung und von dem Positiven was weitergeben und Menschen dadurch zu einem gelingenden Leben verhelfen. In Jesu Namen. Amen.